Nachdenken über Russland, seine Rolle in der Weltgeschichte. Ja, nun seit der samtenen Revolution, wie die ja genannt wird, 1989, spricht die Welt wieder von Russland. Im Oktober 1917 wurde die Geschichte dieses Landes abrupt unterbrochen. Und bald wurde auch der Name ausgelöscht. Man sprach nicht mehr von Russland, sondern von der Sowjetunion. Mit dem wiedererstandenen Russland hat sich auch ein neuer Wertekanon gebildet, den der russisch-orthodoxe Metropolit Hilarion wie folgt beschreibt. Ich zitiere. Wenn vor 25 Jahren die Sowjetunion ein atheistischer Staat war, Europa uns hingegen an religiöse Werte erinnerte und sogar Anstrengungen unternommen hat, um diese Werte zu schützen, blühen heute in der russischen Gesellschaft die religiösen Traditionen auf. Wir haben eine reale und nicht nur deklarierte Religionsfreiheit, während wir in den westlichen europäischen Gesellschaften immer häufigere Fälle von Verfolgung und Diskriminierung der Religion ebenso wie das bewusste Bestreben beobachten, die religiösen Traditionen aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Zitat Ende. Leider ist die Beobachtung des Metropoliten absolut zutreffend. Was er mit seinen Worten zum Ausdruck bringen will, ist, dass mit der politischen Veränderung im Osten eine geistige Wiedergeburt in Russland begonnen hat. Für jene, die die Entwicklung der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg verfolgt haben, ist dies nicht überraschend. Begann doch schon Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre eine geistige Erneuerung. Es war vor allem die Jugend, die aufbrach, sich für das Evangelium zu interessieren und die noch spärlichen Kirchen und die wenigen Klöster aufzusuchen. Es bildeten sich nicht mehr nur die Schlangen für Wodka, die ja bekannt waren, auch im Westen, sondern die Menschen, die die Tiefe des Glaubens erfahren haben, stellten sich in Schlangen an für die Taufe. Das war weniger bekannt hier bei uns. Sie blickten voll Hoffnung auf die orthodoxe Kirche, die Freunde gewonnen hat von verschiedenen Seiten, von Linken und Rechten, von Intellektuellen, von Anarchisten, Monarchisten, Demokraten, Faschisten. Sie alle haben begonnen, mit der Kirche zu sympathisieren, weil sie verstanden haben, dass das Land ohne innere Erneuerung einer Katastrophe entgegengeht. Mit Beginn der Jahrtausendfeier 1988 zur Erinnerung an die Taufe der Kiewer Rus hat die Kirche in Russland nach der Auflösung der Sowjetunion eine wahre Auferstehung erlebt. Kirche und Volk gedachten der Einführung des Christentums in Russland durch Großfürst Wladimir I., der sich 988 in Konstantinopel taufen ließ. Die Kiewer Rus war ein mittelalterliches Großreich, ein Vorläuferstaat der heutigen Staaten Russland, Ukraine und Weißrussland. Das nur zur Erklärung der Kiewer Rus. Kurz vor der Wende, also 1000 Jahre später nach der Taufe, zählte die russisch-orthodoxe Kirche 6000 Pfarreien. Heute sind es etwa 36.000. Das bedeutet seit 1988 einen Zuwachs von fast 30.000 Kirchen. Im Durchschnitt sind dies 1.000 Kirchen pro Jahr oder 3 Kirchen am Tag, die neu errichtet oder wieder geöffnet werden. Auch die Klöster in Russland erleben eine Renaissance. Während es Ende der 1980er Jahre nur 21 an der Zahl waren, gibt es heute etwa 400, in denen mitunter 3, 4 oder gar 500 Ordensleute leben. Wie konnte eine solch radikale Umkehr überhaupt geschehen? Viele meinen, das Rosenkranzgebet in den Anliegen der Mutter Gottes von Fatima zur Bekehrung Russlands hätte diesen Wandel bewirkt. Ganz sicher gehen Gebete an die Gottesmutter nicht in die Leere. Auch wenn die Bitte Mariens nicht völlig verwirklicht wurde, wenn der Bitte Mariens nicht völlig entsprochen wurde, ich werde später noch auf diesen Punkt zurückkommen, das jahrzehntelange treue Beten des Rosenkranzes von Millionen von Gläubigen weltweit wurde gehört und auch belohnt. Doch da ist noch etwas anderes. Etwas, das die Mentalität des russischen Menschen betrifft, die bei der Entwicklung der letzten Jahrzehnte beachtet werden sollte. Der Westen empfand Russland und das russische Volk immer als anders, stets rätselhaft. Nicht nur heute in der angespannten politischen Lage, die niemand so richtig einzuschätzen vermag. Um das eigenartige Geschick dieses Landes und seine Rolle in der Weltgeschichte zu verstehen, sollten wir es im Kontext seiner christlich-morgenländischen Tradition betrachten. Von Anfang an war der russische Weg ein Sonderweg. Es war der Weg des Leidens und des Kreuzes, der bis heute andauert und der wohl von keinem Volk in dieser Radikalität vollzogen wurde. Der Einzug des jungen heidnischen Volkes, das vielleicht schon damals zu einer gewissermaßen archaischen Größe sowohl zu Tugend als auch zu Laster neigte, dieser Einzug in die morgenländische Kirche war für das Volk eine Erschütterung, wie sie sich stärker und nachhaltiger gar nicht denken lässt. Russland erhielt durch seine Taufe für die nächsten 1000 Jahre sein christliches Ideal. Und das bedeutet die Umwandlung des Menschenbildes in das Bild Christi. Die orthodoxe Kirche spricht konkret von der Transfiguration, das heißt von der Verwandlung des Menschen in Christus als Ziel des Christseins. Für den gläubigen Russen wurde dieses Ideal trotz aller Sündhaftigkeit zum allein Erstrebenswerten, gleichgültig, ob es sich um einen Verbrecher, einen Gerechten oder einen Heiligen handelt. Die Taufe hat für den russischen Menschen das Tor zu einer neuen Dimension des Daseins geöffnet. Das Christentum wurde von der russischen Seele mit einer so glühenden, unverbrauchten Inbrunst aufgenommen, wie sie kaum bei einem anderen Volk zu beobachten war. Mit der Christianisierung begann sich im Kiewer Reich ein reges Kulturleben zu entfalten. Die Prachtentfaltung bekundet sich in einer großartigen Baukunst mit der berühmten Sophienkathedrale, auch in der von den byzantinischen Lehrmeistern übernommenen und weiterentwickelten Ikonographie, in den liturgischen Gesängen sowie in einer reichhaltigen geistlichen Literatur. Schulen wurden gegründet zur Überwindung des Analphabetentums. Etwa 25 Jahre nur nach der Christianisierung stehen in Kiew bereits 400 zum Teil prächtige Kirchen, in denen die erhabenen Töne der Stundengebete, der gesungenen Matutin und der Vesper und anderer heiligen Offizien rund um die Uhr erklingen. Die innige Teilnahme der Gläubigen gilt dem Hauptgottesdienst, der göttlichen Liturgie. Mit ihrer symbolträchtigen, mystischen Handlung, die die Heilsgeschichte von der Verkündigung bis zur Ausgießung des Heiligen Geistes umfasst. Die erhabene Feier, die vergeistigte Welt der Ikonen, die liturgischen Gesänge, der Reichtum, der aus dem Erbe der Brüder Kyrill und Methodius in der slawischen Muttersprache übernommenen biblischen und liturgischen Texte. Das alles hat dem Russen für ein Jahrtausend ein unverkennbares Siegel aufgeprägt. Der Same der christlichen Botschaft fiel bei ihm auf ein sehr weiches, ergiebiges, vielleicht von Natur aus zu weiches Erdreich. Der leidenschaftlichen und labilen, auch zum chaotischen geneigten Seele gab die Botschaft Christi die notwendige feste Verankerung, Jene Verwurzelung im Absoluten, die hinfort das Merkmal des heiligen Russland werden sollte. Man muss die Besonderheit der so oft zitierten russischen Seele verstehen, um den Begriff heiliges Russland nicht falsch zu deuten. Er besagt nicht das Freisein von Sünde. Er besagt weder Makellosigkeit des Charakters noch sittliche Untadeligkeit. Er bedeutet lediglich, dass das höchste Ideal des Volkes, das über ein Jahrtausend die nationale Sehnsucht Russlands verkörperte, diese Transfiguration, diese Verklärung in das Bild Christi war. Heiliges Russland weist aber auch auf die großen Heiligen hin, das heißt auf die Besten aus dem Volk, deren es so zahlreiche hervorgebracht hat. Einer dieser Besten des neu christianisierten Volkes war oder ist Fürst Wladimir, der Herrscher von Kiew. Er ließ die Götzenbilder schleifen und in den Fluten des Dnieper versenken. Er war es auch, der das Volk zur Taufe führte. Es ist jedoch derselbe Wladimir, dessen Grausamkeit und Ausschweifungen, als er noch Heide war, im ganzen Land berüchtigt waren und der in blutigen Auseinandersetzungen seine Brüder skrupellos ermorden ließ. Mit der Taufe aber legte er den alten Menschen so vollständig und bedingungslos ab, dass er danach kaum noch wiederzuerkennen war. An ihm geschah die Transfiguration, die Verwandlung in beispielloser Weise. Sie machte ihn zu einem nächtlichen Beter und Büßer bis in seinen Tod. Er wird gütig und keusch, barmherzig gegen jedermann, ganz besonders aber gegen die Gefangenen. Er speist die Armen, sorgt für die Kranken und Elenden, lädt die Hungrigen zur täglichen Mahlzeit ein. Zwar ist kein Wunder durch ihn bezeugt, aber der liturgische Text der Ostkirche bekundet, dass er selbst, das heißt seine eigene Bekehrung, ein großes Wunder war. Wladimir wird sowohl in der russisch-orthodoxen Kirche als auch in der ukrainisch-orthodoxen Kirche als apostelgleicher Heiliger verehrt. Wladimir wollte nicht mehr nur nach den Sinnen und nach der bloßen Vernunft leben. Er wurde ein Verehrer des Kreuzes oder, wie der heilige Grignion de Montfort sagen würde, ein Freund des Kreuzes, ein mächtiger König, ein Held über Teufel, Welt und Fleisch und ihre Begehrlichkeit. Durch seine Liebe zum Kreuz zerschmettert er Satans Stolz, besiegt die Habsucht, tötet die Sinnlichkeit. Wladimir hat erkannt, dass das Kreuz, an dem Christus gehangen und unsere Sünden gesühnt hat, uns Christus nahe bringt. Sein Leben wird zur Sühne aus Liebe zum leidenden Gottmenschen, zu Jesus Christus. Eine Besonderheit zeichnet das auf dem schmalen Pfad zum Himmel wandelnde russische Volk aus. Das freiwillige und ohne Murren auf sich genommene Leiden. Nicht irdisches Glück, Reichtum und Wohlergehen war für den russischen Christen von Anfang an der Weg zur Verwandlung in eine neue Kreatur. In der persönlichen Erfahrung mit dem Leid und der aus diesem Leid erwachsenen Hoffnung, wider alle Hoffnung, erkennt der russische Mensch den eigentlichen Sinn des Lebens, nämlich als Geschöpf Gottes die Erniedrigung seines Sohnes mitzuvollziehen, um mit dem Auferstandenen in die österliche Herrlichkeit einzugehen. Die Pracht der russischen Liturgie in der Osternacht ist Abbild dieser Freude. 900 Jahre später wird Dostojewski sagen: Im Grunde ist Christus die einzige Liebe des russischen Volkes. Im Jahre 1015 nahmen die Fürsten der Kiewer Rus, Boris und Gleb, im Zuge von Auseinandersetzungen um die Thronfolge in Kiew, den Tod in der Nachfolge Christi auf sich. Sie wollten sich nicht gegen die Mordabsichten ihres Halbbruders wehren und wurden so die ersten Heiligen der russisch-orthodoxen Kirche, die auch in der römisch-katholischen Kirche als Heilige verehrt werden. Diese eigentümliche Besonderheit der Annahme des Märtyrertums um der Liebe zum Leiden Christi willen oder auch aus Dankbarkeit über die Erlösung und die Befreiung vom Joch des Heidentums, vor allem auch von der Befreiung der Macht der Dämonen, wird ein spezifischer Wesenszug des russischen Menschen bleiben und immer wieder auch in den kriegerischen und mörderischen Zeitläufen der Jahrhunderte durchdringen. Besonders in den Zeiten, als der Hass auf Gott und Kirche wie eine Sturzwelle auf das Volk niedergegangen war. Wenn von der Heiligkeit des russischen Volkes die Rede ist, so ist es nur billig, auch von der dunklen Seite oder wie sie die Russen selbst nennen, der Nachtkultur des Volkes zu sprechen. Ein großer Teil der Bevölkerung war zwar getauft, doch wusste sie kaum etwas von Wiedergeburt durch Wasser und Geist. Viele, allzu viele lebten gleichwohl noch in der Vorstellungswelt des Heidentums. Äußerlich nahmen sie teil an Liturgie und Mysterien, doch innerlich haben sie keine Heimat gefunden. Darin liegt eine Bedrohung bis heute, nicht nur in der orthodoxen Kirche, sondern, wie uns selbst sehr wohl bewusst ist, aktuell im Westen in der römisch-katholischen Kirche. Es bildeten sich damals in manchen Gegenden Russlands ein Synkretismus, der sich über die Jahrhunderte gehalten hat. Im Kampf zwischen Gut und Böse, das muss man immer wieder ganz klar sehen, im Kampf zwischen Gut und Böse spielt eben der freie Wille des Menschen eine entscheidende Rolle. Diese dunkle Seite kam mit fortschreitender Zeit an die Oberfläche, griff immer mehr mit ihren Fängen nach Menschen und Verhältnissen. Verrat, Intrigen, Meuchelmorde und blutige Auseinandersetzungen zwischen nächsten Verwandten, Unterjochung, Ausbeutung bis hin zur Leibeigenschaft und Sklaverei. Eine uneinige Christenheit gibt den Feinden Gelegenheit einzudringen. Wir erfahren das zurzeit hautnah. Ebenso auch haben das die Russen erfahren müssen. Und zwar im Jahre 1240, im Tatarensturm. Da wurde die herrliche Stadt Kiew dem Erdboden gleichgemacht. Die Tataren sind ein muslimisches Turkvolk. Plünderungen und Verwüstungen in anderen Städten und Siedlungen zusammen mit der Unterwerfung unter die fremdartigen Zwingherren, der Umgang mit ihnen, die erzwungene demutsvolle Haltung ihnen gegenüber, bleiben für die russische Volksseele nicht ohne Folgen und lösen eine weitere Tragödie aus, nämlich die Bevölkerung nimmt neue Charakterzüge an. Servilität, Feigheit, Duckmäusertum, Doppelzüngigkeit, ein verhängnisvolles Eskalieren des Selbsterhaltungstriebs. Wie 700 Jahre später unter der Schreckensherrschaft Lenins und Stalins werden diese Eigenschaften nicht nur zur Lebensnotwendigkeit und, wenn man Glück hat, lebenserhaltend, sie bekommen darüber hinaus den Anstrich von Tugenden. Und doch kam das heilige Russland auch oder gerade in einem bedeutenden Abschnitt der Geschichte im 14. und 15. Jahrhundert, das als die finsterste Zeit der Tatarenhegemonie bezeichnet werden kann, in dieser Zeit kam es immer wieder zum Durchbruch, diese heilige Seite Russlands. Unterstützung kam vom Berg Athos, von den mystisch-kontemplativen Werken Isaaks des Syrers, Simeons des neuen Theologen, Gregor Palamas. Vor allem kam von Kreta, von der Insel Kreta, die zuerst nach dem Berge Athos, dann auch nach Russland gewanderte mystische Lehre vom immerwährenden auch im Schlaf nicht aussetzenden inneren Gebet des Herzens. Sie kennen es vielleicht auch. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner des Sünders. Das ist das Gebet, das in Russland für Jahrhunderte zum täglichen Flehen nicht nur der Mönche, sondern auch der gläubigen Laien werden sollte. Es ist die Zeit der Hochblüte des monastischen Lebens, die Zeit der Starzen, die Zeit des heiligen Sergius von Radonezh, er lebte 1314 bis 1392, der dem gläubigen Volk half, nach schwerem Sturz sich wieder zu erheben. Zu Tausenden und Abertausenden kamen sie zu seiner Klause, Bauern, Krieger, Mütter, Kinder, alte Leute, um in ihrer grenzenlosen Not Zuspruch und geistliche Hilfe zu erbitten. Noch im Zweiten Weltkrieg sind manche Deutsche mit Verehrern dieses Heiligen zusammengetroffen und fühlten sich von ihnen beeindruckt, wenn nicht gar bezaubert. Gleichgültig, ob es sich um russische Ärztinnen in den besetzten Gebieten oder um bettelarme Bäuerinnen gehandelt hat, die in ihren verfallenen Karten mit dem fliehenden Feind das letzte Stück Brot und die letzte Kartoffel zu teilen bereit waren. Zusammen mit dem heiligen Sergius von Radonezh gehört der heilige Seraphim von Sarov, er lebte von 1759 bis 1833, zu den größten Mystikern Russlands. Sie sind das Zentrum der russischen Frömmigkeit. Bei ihnen holt sich das Volk Kraft zur Rückbesinnung jener Werte, die es immer wieder zu verlieren droht. Kraft auch, um die schreckensvollen Zeiten zu überstehen. Dass die Russen, die um ihr Überleben unter der Mongolenherrschaft kämpften, diese gewaltige Aufgabe bewältigen konnten, verdanken sie der Glaubenskraft und dem Charisma ihrer begnadeten monastischen Erzieher, den Starzen. Sie waren es, die den Menschen die Zuversicht zurückgaben, dass Gott sich von ihnen nicht abgewandt hat, dass er ihnen wieder beistehen wird. Diese Zuversicht machte es möglich, inmitten einer absoluten Hoffnungslosigkeit Hoffnung zu schöpfen und verhalf dazu, auch äußerlich den Durchbruch zur Freiheit zu erlangen. Dass die Muttersprache der orthodoxen Kirche das Slawische wurde, hatte seine Vor- und Nachteile. Die Heilige Schrift und die göttliche Liturgie, die Offizien und Gebete wurden sofort verstanden. Und das half entscheidend, den Inhalt der Evangelien zu erfassen und das Bild Christi in sich aufzunehmen. Die Notwendigkeit, Griechisch zu lernen, sich mit der Sprache auch das antike Erbe anzueignen und sich auf diese Weise in die europäische Kultur zu integrieren, hat sich dadurch jedoch nicht ergeben. Dieser Nachteil wurde, von Ausnahmen abgesehen, erst im 18. und 19. Jahrhundert überwunden. Im Westen ließ das Latein der Kirche jeden getauften Barbaren auch am römischen Kulturerbe teilhaben. Russland dagegen empfing im griechischen Gewand das, was die orthodoxe Theologie die Kultur des Pneuma, die Kultur des Geistes nannte und nennt. Die griechische Philosophie und Wissenschaft hingegen, zusammen mit der großen Dichtung, fanden keinen Einzug in ihren Kulturbereich. Homer, Aeschylus, Sophokles und auch Vergil, bei welchem die griechische und die römische Tradition zusammenfließen, erreichten Kiew nicht. Russlands Geschichts- und Religionsphilosophen der Neuzeit halten den Wegfall dieses Teils des byzantinischen Erbes für überaus verhängnisvoll, rätselhaft und auch für manche unbegreiflich. Es kann gut sein, dass die Verschiedenheit der westeuropäischen und der russischen Geisteskultur hierin ihren Ursprung hat. Mit dem 14. Jahrhundert bis an die Schwelle des 18. Jahrhunderts sehen wir dann auch, dass Russland in eine allmähliche Isolation nicht nur von Westeuropa und der gesamteuropäischen Entwicklung, sondern auch von Byzanz und der griechischen Tradition gerät. Das hatte zur Folge, dass Europa Russland so gut wie abgeschrieben hat. Viele haben bis zum 17. Jahrhundert nicht einmal seinen Namen gehört. Russland versuchte aufgrund des Tartarensturms als Nation zu überleben. Daher durfte an der orthodoxen Tradition auch keine Abstriche gemacht werden. Ein zunehmend erstarrter Lebensstil zeichnete sich dann ab, der sich nicht nur gegen die gefürchtete äußere und innere Islamisierung, sondern auch gegen die nicht minder gefürchtete Latinisierung Russlands, gegen die man eine tief sitzende Aversion empfand, abgrenzte. Denn es war nicht nur das Schisma, die Kirchenspaltung von 1054, als erster Schritt zum Niedergang des Eisernen Vorhangs, wie das manche schon bezeichnet haben, die zur unüberbrückbaren Entfremdung zwischen der orthodoxen und der lateinischen Welt geführt hat, als sich der Papst und der Patriarch von Konstantinopel gegenseitig exkommunizierten. Verheerende Folgen in der Beziehung zwischen Ost und West hatte der vierte Kreuzzug von 1202 bis 1204, der überwiegend von französischen Rittern und venezianischen Seeleuten angeführt wurde. Obwohl Papst Innozenz III. Den Kreuzfahrern in einem Brief ausdrücklich den Krieg gegen Christen untersagt hatte, wurde das christliche Konstantinopel dem ursprünglichen Kreuzzuggedanken völlig entgegengesetzt, erobert und in einer beispiellosen Plünderungswelle verwüstet, bei der viele Einwohner misshandelt und getötet wurden. Jahrhundertealte Kunstschätze wurden geraubt, wertvolle Ikonen und Mosaike vernichtet, sowie Dutzende Reliquien aller Art entwendet und infolgedessen über ganz Europa zerstreut. Durch die Gräueltaten bei der Verwüstung Konstantinopels blieb das Verhältnis der orthodoxen Christen zu Westeuropa bis in die heutige Zeit gestört. Das Trauma saß tief. Obwohl Papst Innozenz III. Die Ereignisse in Byzanz auch im Nachhinein auf das Schärfste verurteilte, wurde der Graben zwischen katholischer und orthodoxer Kirche, der seit dem 11. Jahrhundert bestand, nun unüberwindbar. Jegliche theologischen Einigungsversuche nach diesen grauenhaften Erfahrungen mit den Katholiken erreichten in Byzanz nur noch taube Ohren. Dies gilt auch für Russland, das sich nach dem vierten Kreuzzug und durch die im 13. Jahrhundert ebenfalls erfolgte mongolische Eroberung, bei der die Stadt an der Wolga Kasan eingenommen wurde, von der lateinischen Theologie abwandte. Auch spätere Begegnungen standen unter keinem guten Stern. Den auf allen Gebieten beschlagenen, in der Rhetorik geübten Jesuiten vermochte man nicht viel mehr als die unverbrüchliche Treue zur orthodoxen Kirche und zu ihrer uralten Tradition entgegenzustellen. Unter dem frommen, an europäischer Zivilisation interessierten Zaren Alexei, er regierte von 1645 bis 1676, öffnet sich Moskau allmählich dem Westen. Doch der Verfall der einstigen Volksideale war nicht zu übersehen. Eine gewisse innere Tartarisierung der Gesinnung war zu beobachten, einhergehend mit einer allgemeinen Bewusstseinsänderung im religiösen Bereich. Die Ideale des heiligen Russland begannen zu verblassen. In der Mitte des 17. Jahrhunderts, genau 1665, bricht zudem noch die Kirche in zwei Teile auseinander. Ein tiefgläubiger, sittlich gefestigter Teil des Moskowitervolkes spaltete sich von der, ich nenne sie mal, Amtskirche ab und geht unter der Bezeichnung Altgläubige eigene Wege, unter grausamen Verfolgungen von Hierarchie und Regierung. Der Anlass war die zum Teil zwar geringfügigen, doch notwendig gewordenen Korrekturen an den jahrhundertealten handschriftlichen überlieferten Texten. Vor allem aber war das auf eine andere Weise zu vollziehende Kreuzzeichen, das größten Widerstand auslöste. Die apostolische Tradition wurde bisher in Moskau, dem dritten Rom, so sagten sich die Altgläubigen, in Reinheit und Unversehrtheit bewahrt. Wie kann es nun möglich sein, so fragten sie sich, dass das, was früher als heilig verehrt wurde, nun plötzlich keine Gültigkeit mehr haben sollte? Die Altgläubigen hielten der Amtskirche schwere Ketzerei vor. Ich glaube, irgendwie kommt uns das so auf eine Art bekannt vor. Aber ich möchte nicht auf die aktuelle Situation in der katholischen Kirche eingehen. Fahren wir weiter mit Russland. Denn die Altgläubigen unserer Zeit, die sind ja bisher noch ganz glimpflich davongekommen. Im Vergleich zur blutigen Verfolgung der orthodoxen Abspaltung. Denn aufgrund der orthodoxen Unruhen nahmen Zehntausende oder mehr um des alten Glaubens willen Enteignung, Verbannung und Martyrium auf sich. Sie wurden gejagt, verbrannt, verbrannten sich selbst, um nicht zur Annahme des neuen Glaubens gezwungen zu werden und dadurch das eigene Seelenheil zu verwirken. In der Geschichtswissenschaft gibt es eine Auffassung, der zufolge erst diese Kirchenspaltung, die Lenin-Revolution, möglich gemacht hat. Eine weitere Ursache der Kirchenspaltung ist auch im zurückliegenden 15. Jahrhundert im Fall Ostroms zu suchen, die von den gläubigen Russen nie überwunden wurde. Es war Peter der Erste, 1672 bis 1725, mit dem Beinamen der Große, der Russland einer durchgreifenden Reform unterzog. Der Beiname der Große mag sich einerseits auf sein gigantisches Werk des radikalen, teils unmenschlichen, teils übermenschlichen Durchsetzens der Säkularisierung Russlands beziehen, andererseits auf seine Körpergröße. Er war ein Riese an Gestalt, nach zeitgenössischen Angaben über 2 Meter groß. Sein Ziel war, sämtliche Verbindungen zu Russlands geschichtlicher Tradition und Vergangenheit abzuschneiden, mit ihr radikal zu brechen. Peter hatte die Psyche eines Revolutionärs. Seine große Wertschätzung durch die Sowjets ist daher nicht zufällig. Er dachte in diagonalen Widersprüchen zur russischen Vergangenheit und lehrte auch seine Mitarbeiter und sein Volk in Widersprüchen zu denken und zu handeln, verlangte den sofortigen Bruch mit den Traditionen, pflanzte die Psychologie des Umsturzes ein, er zog zur Revolution. Von der Kirche wird nichts als Unterwerfung und Gehorsam verlangt. Peter negierte alle ihre Rechte, vor allem das Recht, das Gewissen Russlands zu sein. Auch wenn die Kirche in der vergangenen Geschichte dieser Bestimmung nicht immer nachgekommen ist und sie zu oft geschwiegen hat, wenn sie hätte reden sollen, hat ihr dieses Recht bisher niemand streitig gemacht. Aber Peter ist da ganz radikal. Er will nichts mehr wissen und hören von der Kirche. Durch ausgewählte und von ihm protegierte hohe Geistliche unterstützt Peter der Große die Verbreitung einer weitgehend protestantischen Weltanschauung. Die heutige Geschichtsschreibung sieht in der von Peter erzwungenen Einverleibung der öffentlichen und kirchlichen Funktionen, in der Reglementierung des Lebens durch den Staat, mit Recht die Geburtsstunde des russischen Polizeistaats. Dies musste den russischen Menschen, der lange unter dem Einfluss der morgenländischen Tradition, das heißt unter dem Christentum in seiner verinnerlichten Form gelebt hat, einer Zerreißprobe aussetzen. Der große Reformator Peter der Erste will genau das, was noch an russischer Seele in den Menschen wohnte, überwinden. Ihre angeborene Fähigkeit, Gott zu lieben und ihn auch inmitten von Sünde und Schuld mit glühender Inbrunst zu suchen. Diese Fähigkeit wird mit Gewalt der Rationalismus der Aufklärung aufgepfropft. In der Folge werden Atheismus, Positivismus, Freimaurertum, Liberalismus, Nihilismus auftreten. Es ist keine Frage, dass damit die Tür zum materialistisch-rationalistischen Zeitgeist geöffnet wurde. Das alles hat den Zwiespalt der russischen Seele weiter vertieft, denn auch die Seele kann überfordert werden. Den Spuren Peters folgt 1729 bis 1796 Katharina, genannt auch die Große. Sie wurde die Verkörperung eines ganzen Zeitalters, ähnlich wie Elisabeth I. es für England wurde. Katharina führt und gewinnt epochemachende Kriege, dehnt das ohnehin riesige Reich fast bis zu seinen natürlichen Grenzen aus, macht freie Bauern zu Leibeigenen, gewährt dem Adel die volle Verfügungsgewalt über die Leibeigenen, kümmert sich viel über die Erziehung und Bildung ihrer Untertanen, gründet die Eremitage, korrespondiert auf freundschaftlichem Fuß mit Voltaire und Diderot, schließt 700 Klöster und verbannt deren Mönche nach Sibirien, fördert das üppige Freimaurertum in Russland, übersetzt die Schriften der französischen Aufklärer ins Russische und empfiehlt sie wärmstens ihren Untertanen. Auch das 19. Jahrhundert ist noch lange vom Freimaurertum geprägt. Doch der Sieg über Napoleon gab dem Volk einen mächtigen patriotischen Aufbruch und jene ideale Synthese zwischen Ost und West, die Europa und Russland im Grunde von Anbeginn aufgegeben war und die gerade heute die friedenerhaltende Aufgabe zwischen Europa und Russland sein könnte. Die Eingliederung Russlands in die europäische Geisteskultur war im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts bereits weit fortgeschritten. Man begann, ein Europa der Zukunft zu sehen, das in der geistigen Erneuerung des christlichen Abendlandes erhofft und auch erstrebt wurde. Es war für Russland eine Epoche, die als Renaissance bezeichnet werden kann. Das Zeitalter der klassischen russischen Literatur und Kultur war im Kommen. Gogol, Puschkin, Dostojewski, Gorki, Lermontow waren Dichter und Schriftsteller, aus deren Feder Werke von Weltrang entstanden. Trotzdem zeichnete sich immer hitziger die Teilung des historischen Weges ab. Die eine Richtung führte zu einer europäisch-russischen Verbindung und zur Rückkehr zu den Quellen und Schätzen der Kirche, die andere zur Gründung revolutionärer Organisationen, die nicht bewusst, aber dafür umso konsequenter auf das Jahr 1917 zugingen. Die Monarchie wird immer stärker und offener verhöhnt. Der breiten Öffentlichkeit wird immer drastischer zu verstehen gegeben, dass die revolutionäre Intelligenzia, die sich allmählich zu einer terroristischen Vereinigung wandelte, vor nichts zurückschrecken werde, um den Staat zu zerstören. Die Schuld an allen Missständen in Staat und Gesellschaft wird dem Zaren angelastet. Dass man durch ein Programm für die Abschaffung ganzer Gesellschaftsklassen den Weg zur Ausrottung von Millionen zu ebnen beginnt, ahnt noch niemand. Der russische Mensch verstand es im Allgemeinen immer weniger, seine negativen Eigenschaften unter das wesensverändernde Joch Christi zu stellen. Der russische Theologe, Philosoph, Poet und Maler Alexei Chomjakow, 1804 bis 1860, Mitbegründer der slawophilen Bewegung, befürchtete zu Recht, dass die mit der Taufe empfangene und nicht erfüllte Aufgabe, in heiliger Nüchternheit das Leben in Christus zu verklären, Russland einmal wie eine zehrende Flamme versengen könnte. Nun, 1917 loderte diese alles versengende Flamme auf. Die russische Revolution ist die verheerendste aller auf die Welt niedergegangene Sturzwellen. Die Geburtsstunde des sowjetischen Kommunismus, als ganze Welten zusammenbrachen, ist das schicksalsschwerste Ereignis der russischen Geschichte. Der Kommunismus negiert die Freiheit, die Persönlichkeit und den Geist. Hierin, nicht in seinem sozialen System, müssen wir das dämonisch Böse des Kommunismus erblicken. An ihrem Anfang stand der einfältige Fortschrittsglaube der irregeführten Jugend, man könne das Paradies auf Erden durch Aufstände und Zarenmorde erreichen. Sicher ist, dass mit dem Marxismus sich eine Weltbewegung gebildet hat, die von 1917 bis 1991 annähernd 100 Millionen Menschenleben eliminierte. Und es stellt sich die Frage, wie es möglich war, dass sich der Kommunismus gleich nach seiner Gründung 1917 als Terrorregime mit blutiger Gewalt durchzusetzen vermochte. Alexander Solzhenitsyn gibt die Antwort in seinen drei Reden an die Amerikaner, und zwar mit erschütternder Deutlichkeit. Es war das System, so sagt er, das den Genozid der Bauernschaft einführte. 15 Millionen Bauern wurden in den Tod geschleppt. Es war das System, das die Leibeigenschaft, das sogenannte Passregime, das ist die Einschränkung der Wohnsitzwahl, eingeführt hat. Es war das System, das in der Ukraine in der Friedenszeit künstlich eine Hungersnot erzeugte. 5 bis 6 Millionen Menschen verhungerten im Jahre 1932/33 in der Ukraine, am Rande Europas. In Europa starben sie und Europa merkte es nicht. Und die Welt hat es nicht bemerkt. 5 bis 6 Millionen Menschen. Zitat Ende. Die über ein Jahrhundert dauernde Geschichte des Kommunismus zeigt, wo die rote Welle rollte, breiteten sich Krieg, Chaos, Hungersnöte, Mord und Terror aus. Die kommunistische Bewegung beschädigte die mehrere Jahrtausende alte Zivilisation der Menschheit ganz schwer. Sie führte zum unnatürlichen Tod von über, ich habe es schon erwähnt, 100 Millionen Menschen. Und noch mehr Menschen erlitten körperlichen und seelischen Schmerz. Der Versuch, ein kommunistisches Paradies auf Erden zu errichten, wurde für über 1 Milliarde Menschen zur Hölle auf Erden. Die Unterdrückung des Glaubens, die Zerstörung der moralischen Werte und die Umweltzerstörung durch den Kommunismus haben einen ebenso furchtbaren wie weitreichenden und tiefgreifenden Einfluss ausgeübt. Nach Lenins Worten ist die Kirche das Haupthindernis auf dem Weg zur Entstehung des neuen sowjetischen Menschen, jenes Homo Sovieticus, dem nach Dostojewski alles erlaubt ist. Daher hält mit der Revolution eine neue Kirche Einzug, der Marxismus-Leninismus. Boris Petrowitsch Vyacheslav-Zes lebte 1877 bis 1954, beschreibt diese Religion mit folgenden Worten. Zitat: Wenn der Rechenschaft fordernde Gott gestürzt ist, besteigt der Mensch den Thron. Er verkündet eine neue Religion ohne Seele und Liebe, deren Hauptmerkmale Brutalität, Lüge und Inkonsequenz sind. Eine Wertskala hat diese Religion nicht, dafür aber Propheten, Apostel, Kirchenväter, Märtyrer, Bibeln, Heiligenbilder, Reliquien, Hagiographen und Wallfahrtsorte. Sie hat ihre Häresie und ihre Rechtgläubigkeit, ihre Inquisition und ihre Ketzerverfolgung. Auch die öffentliche Beichte mit dem weithin vernehmbaren Ruf Mea Culpa. Ihr Bann ist mit dem Tod identisch. Ihr auserwähltes Volk ist das Proletariat und ihre Mission die weltweite Verbreitung der marxistisch-leninistischen Ideologie. Zitat Ende. Diese neue Religion war von Anfang an bestrebt, ihre Revolution in alle Länder zu tragen, was ihr auch gelungen ist. Denn nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs konnte man feststellen, dass ehemalige Kommunisten in der Europäischen Kommission in Brüssel problemlos exponierte Posten fanden. Hingegen der Katholik Rocco Buttiglione aufgrund seiner christlichen Einstellung zu Homosexualität und Familie nicht geeignet war, in der EU eine politische Funktion zu bekleiden. Der katholische Glaube ist also, wenn er nicht geheim gehalten wird, eine Disqualifikation für das neue Europa, was die Schlussfolgerung zulässt, lieber Kommunist als Christ. Der ehemalige kroatische Innenminister Vladimir Palko hat uns mit seinem Buch Die Löwen kommen, das ich Ihnen nur empfehlen kann, es zu lesen, eine treffende Analyse über diese Entwicklung übermittelt. Die ehemalige russische Dissidentin Tatjana Goritschewa schreibt, Zitat, der Marxismus hat den Menschen den Atheismus aufgezwungen. Und was unter Zwang geschieht, will man loswerden, auch wenn das Gegenangebot nicht unbedingt erwünscht ist. Der Westen hingegen bekennt sich freiwillig zum Atheismus. Zitat Ende. Das Jahr 1917 ist die Manifestation einer allgemeinen Verfinsterung der Vernunft, einhergehend mit dem Verlust des Bewusstseins, dass über dem Menschen noch eine höhere Gewalt thront. Russland wird seine Irrtümer in der Welt verbreiten und Kriege und Verfolgungen der Kirche hervorrufen. Diese Worte der Gottesmutter bei ihrer Erscheinung in Fatima im 13. Juli 1917 haben sich in einer erschreckenden Weise erfüllt. Der Kommunismus kreist heute, 100 Jahre später, wie ein Wirbelwind im Triumph über die 5 Kontinente. Europa hat sich in diesem Zustand schon bequem eingelebt. Eben, lieber Kommunist als Christ, heißt die neue EU-Philosophie. Die Angehörigen von kommunistischen Parteien im Osten sind im Westen in der Regel zu linken sozialistischen Parteien gewechselt. Ehemalige Kommunisten wurden zu Kommissaren der EU. Das zeigt uns eines. Es ist ein Irrtum zu glauben, der Kommunismus sei mit dem Fall des Eisernen Vorhangs Ende 1989, 200 Jahre nach der Französischen Revolution, zusammengebrochen. Heute wissen wir, dass der Sieg des Kommunismus hätte verhindert werden können. Verhindert die organisierte und militarisierte Gottlosigkeit. Verhindert das Morden von über 100 Millionen Menschen. Man kann es nicht oft betonen. Ich werde kommen und die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion am ersten Samstag des Monats verlangen. Wenn man meine Bitte erfüllt, wird sich Russland bekehren und es wird Friede sein. Diese Bitten Mariens waren Hinweise auf politische revolutionäre Ereignisse. Sie stellten einen historisch-heilsgeschichtlichen Zusammenhang her und hatten einen direkten Bezug auf die Geschehnisse in Russland, auf die Oktoberrevolution. 12 Jahre später, am 13. Juni 1929, würdigte die Gottesmutter Lucia, der Seherin von Fatima 1917, mit einer weiteren Erscheinung, diesmal in Tui in Spanien. Schwester Lucia berichtet, unsere liebe Frau hat gesagt, es ist der Augenblick gekommen, in dem Gott den Heiligen Vater bittet, dass er die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz vollziehe und anordne, dass alle Bischöfe der Welt in Vereinigung mit ihm und zur selben Zeit dieselbe Weihe vornehmen. Und dafür verspricht er, dieses Land, Russland, aufgrund dieses Tages des Gebetes und der weltweiten Sühne zu bekehren. Der Himmel hat also die Weihe Russlands erwartet, und zwar vom damaligen Papst Pius XI. Dieser jedoch verweigerte sich der Bitte, und es ist eine nicht zu beschreibende Tragödie, dass sich der Papst einer Botschaft der Gottesmutter nicht beugen wollte, dass sie ihm von einem Hirtenmädchen übermittelt worden ist. So kann er nicht von Mitverantwortung oder gar von Schuld am Ausbruch des Zweiten Weltkrieges freigesprochen werden, noch weniger von der Tatsache, dass Russland seine Irrtümer buchstäblich in jedes Land unseres Planeten getragen hat. Zentrum und einziges Objekt der Weihe ist also Russland. Und es sind die 5 genannten Forderungen zu erfüllen, damit die Weihe auch ihre Gültigkeit hat. Dazu ist es notwendig, dass Russland als das zu weihende Objekt auch namentlich genannt wird. Der Zustand der Welt zeigt, dass die Weihe nicht in der von Maria gewünschten Weise vorgenommen wurde. Der zentrale Hinderungsgrund war die verhängnisvolle Ostpolitik des Vatikans. 1962 nahm der Vatikan Gespräche mit dem Patriarchat von Moskau auf. Es ging dabei um das Bestreben, das russisch-orthodoxe Patriarchat zu bewegen, einen oder mehrere russische Gesandte nach Rom zu beordern, um am Zweiten Vatikanischen Konzil als Beobachter teilzunehmen. Das Patriarchat willigte ein unter der Bedingung, dass Garantien dafür gegeben werden, dass das Konzil eine unpolitische Haltung einnehmen wird, das heißt, dass Rom sich enthalten würde, den Kommunismus und Russland zu verurteilen. Offensichtlich hat Johannes der 23. ein solches Versprechen unterzeichnet, was nicht nur verhängnisvoll war für die mit Rom unierten Gläubigen, Priester und Bischöfe. Viele wurden verfolgt, eingekerkert, getötet. Sondern auch ein Hinderungsgrund für die Veröffentlichung des dritten Geheimnisses, das bis zum Jahr 1960 hätte erfolgen sollen. Trotzdem waren Ansätze, die Bitten Mariens zu erfüllen, einige Male gegeben. Pius XII., Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Kamen mit Einschränkungen der Bitte der Gottesmutter nach. Aber entweder fehlte die Einheit mit dem Weltepiskopat oder es wurde Russland nicht ausdrücklich erwähnt. Der einzigartige Zeitpunkt, die Forderungen der Gottesmutter einzulösen, war das Zweite Vatikanische Konzil, wo 510 Erzbischöfe und Bischöfe aus 78 Ländern eine Petition unterzeichneten, mit der Bitte an Papst Paul VI., in Einheit mit den Konzilsvätern die ganze Welt und in besonderer Weise Russland und die anderen vom Kommunismus beherrschten Ländern dem unbefleckten Herzen Mariens zu weihen. Doch Paul VI. Ignorierte diese Forderung. Die veränderte Position der Kirche in der Welt, die Theologie des Aggiornamento und ein merklicher Wandel in der Auseinandersetzung mit den Staaten des Ostblocks forderte, einhergehend mit einer neuen Pastoral, auch eine neue Kirchenpolitik. Russland wird sich bekehren und es wird Friede sein. Wir müssen die prophetischen Worte der Gottesmutter aufmerksam lesen. Sie spricht von Bekehrung und Friede. Niemand wird die Vermessenheit haben, zu behaupten, in der Welt herrsche Friede. Russland hat bis vor kurzem noch Krieg geführt in Syrien. Und seine Kriegsmaschinerie ist kampfbereit, nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Bedrohung durch die USA. Die westliche Euphorie geht davon aus, dass mit dem Ende der Sowjetunion die Kriegsgefahr in Europa vollständig gebannt sei. Das ist ein Irrtum. Denn es geht um die Errichtung einer allmächtigen Weltregierung, und zwar auf dem Gerüst der sozialistisch dominierten UNO. Die kommunistischen Strategen befinden sich zum großen Teil schon im Westen. Der Sozialismus ist weltweit auf dem Vormarsch. Es wird das Ende nationalstaatlicher Souveränität angestrebt. Die Nationalstaaten sollen verschwinden. Die neue Weltordnung soll gegründet werden. Und wenn wir von Frieden sprechen, dürfen wir nicht die katastrophale Verfolgung der Christen in den letzten Jahrzehnten vergessen. Sie hat erschreckende Ausmaße angenommen, auch weltweit. Die Menschenrechtsorganisationen melden, dass alle 5 Minuten ein Christ für seinen Glauben einen gewaltsamen Tod erleidet. Das sind in jedem Jahr 100.000 Menschen. Es ist Krieg gegen die Christen. Wir sind dankbar, dass die Kirche im Osten dem menschenmordenden System entkommen ist und die Geborgenheit ihrer ersten Liebe vor über 1000 Jahren bestrebt ist, wiederzufinden. Offensichtlich unterstützt die Regierung die Klöster und Kirchenbauten. Es ist allgemein bekannt, dass Wladimir Putin russisch-orthodox ist, regelmäßig die Kirche besucht und einen sehr engen Kontakt zu den kirchlichen Strukturen pflegt. Auch existieren unzählige Fotos und Videoaufnahmen, die den russischen Präsidenten betend in einer Kirche zeigen. Viele, besonders im Westen, kritisieren dies und stellen sich die Frage, ob die Frömmigkeit Putins nur ein Schauspiel oder sogar ein genialer politischer Schachzug ist. Aber für die orthodoxen Christen in Russland selbst stellt sich diese Frage nicht. Trotz seiner Vergangenheit als KGB-Mann in einem atheistischen System ist sich der russische Präsident bewusst, dass auch sein Einfluss und seine Macht in vielen wichtigen Situationen an natürliche Grenzen stößt, sodass er einer übernatürlichen Unterstützung bedarf, um gewisse Probleme zu lösen. Und genau diese Tatsache unterscheidet Putin von fast allen Staatslenkern der Welt. Die Bekehrung nach dem Wunsch der unbefleckten Gottesmutter von Fatima jedoch wird erst ihre Erfüllung finden, wenn auch die Orthodoxie Heimat in der Kirche des heiligen Petrus gefunden hat. Doch wer will es der orthodoxen Kirche verargen, dass sie sich in der gegenwärtigen Heillosigkeit der römischen Kirche weiterhin Zurückhaltung auferlegt. Mögen die Mönche in den 400 neu eröffneten Klöstern und die Gläubigen in den mehr als 30.000 Kirchen weiterhin ihr Land dem Herrn, seiner heiligsten Mutter und allen Heiligen empfehlen und auch für die westlichen Länder beten, die immer offener antichristliche Züge tragen, sich von grundlegenden sittlichen Normen verabschieden und dazu aufrufen, die christliche Religion aus dem öffentlichen Leben vollständig zu verdrängen. Mögen auch die Gläubigen des Westens im Rosenkranzgebet die religiöse und politische Stabilität dieses Riesenreiches erflehen. Vor jeder Katastrophe, vor jedem Zusammenbruch steht die Gottlosigkeit. In dem Maß, wie der Osten Christus wiedergefunden hat, ist der Westen von seinem Glauben abgerückt. Dostojewski sah das im 19. Jahrhundert eigentlich ganz klar. Er schrieb in sein Tagebuch: Europa hat Christus verlassen. Damals, im 19. Jahrhundert, schrieb er das schon. Europa hat Christus verlassen. Darum stirbt Europa. Allein deshalb. Alexander Solzhenitsyn sagte in einer Rede in London 1983, nur das beharrliche Suchen nach der Hand Gottes rettet vor dem Untergang. Ich möchte diesen Vortrag schließen mit dem Zusatz, nur das beharrliche Suchen nach der Hand Gottes und der Hand seiner heiligsten Mutter rettet vor dem Untergang. Gelobt sei Jesus Christus.